Lasst uns einfach Hoffnung in unserem Leben haben. Und da lese ich eine Bibelstelle aus 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 mal und folgende Worte. Da heißt es, in seinem großen Erbarmen, also Gott, in seinem großen Erbarmen hat er uns zum zweiten Mal geboren. Das ist unsere Hoffnung, zweimal geboren. Es ist immer gut, wenn ich so den Kindern erzähle, meinen kleinen Kindern, ich habe zweimal Geburtstag. Einmal im natürlichen Leben und einmal in diesem geistlichen Leben. Zweimal bin ich geboren. Er hat uns aus seinem großen Erbarmen zum zweiten Mal geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Der wiedergeborene Mensch ist mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Das ist der Gedanke. Diese feste Hoffnung hat ihren Grund darin, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Sie richtet sich nicht auf das Leben, das er jetzt schon in ihm und für uns bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt ist. Also dieses Leben, das richtet sich auf das neue Leben, nicht auf das jetzige Leben, sondern auf das neue Leben. Da ist unsere Hoffnung begründet. In dieser Welt, in diesem Leben, da geht alles so schnell vorbei. Wie lange ist es her, dass du im Sandkasten gespielt hast? Kannst du dich noch gut erinnern daran? Wie lange ist es her, als du zur Schule gingst oder verliebt warst oder verlobt warst oder geheiratet hast? Wie lange ist das alles so her? Wie schnell vergeht doch die Zeit? Oder als du damals deinen Führerschein machtest oder als Benzin noch 50 Pfennig kostete? So wie, was? Ihr lacht? Jawohl, das gab, die Zeiten waren noch da. So, wir können uns noch gut an diese Zeiten erinnern. Diejenigen, die älter sind. Lothar, was hat Benzin gekostet? 46 Pfennig. Da war Autofahren noch willig. So, die Zeit, wir erinnern uns. Und wie ist das alles so abgebaut worden? Wie hat das alles so abgenommen? Und dergleichen. Unser Besitz im Himmel. Das ist unsere Hoffnung heute Abend. Und das möchte ich jetzt im Fokus hier setzen. Wir sind wirklich reich. Die meisten wissen gar nicht, wie reich sie sind. Die meisten wissen nicht, wie reich sie wirklich sind, weil sie nur das Sichtbare sehen, aber nicht das Unsichtbare. Schätze liegen bekanntlich verborgen, liegen unter der Erde. Nach Schätzen muss man graben, Reichtümer muss man entdecken. Paulus sagt einmal, wir sind arm, aber machen viele reich. Wir sind arm, vielleicht hast du ja gehört, hier diese Zeugnisse, alle sind irgendwie auf die Hilfe, alle sind irgendwie auf Wunder angewiesen, wir sind irgendwie ja auf irgendwelche mächtigen Eingriffe von außen her angewiesen. Und doch sind wir reich. Wir beschenken andere, wir dienen andere, wir segnen andere, helfen andere. Egal, wie das irdische Leben ist, der wiedergeborene Mensch hat etwas in sich, das ihm niemand nehmen kann. Der wiedergeborene Mensch hat etwas in sich. Gestern haben wir das Thema gehabt, erfasse den Glauben oder der Glaube erfasst. Wenn du Gott gesehen hast, hast du etwas erlebt, hast du etwas begriffen, sehen und begreifen, hören und verstehen, das gehört zusammen. Manche sehen und begreifen es doch nicht und fassen es doch nicht und so weiter. Und es geht auch um diesen Besitz. Ich spreche von Dingen, wo du sagst, wovon redet er vielleicht? Ich spreche von zukünftigen Dingen, aber ich habe sie jetzt bereits heute und hier in meinem Leben. Ich trage das in meinem Herzen. In meinem Herzen habe ich die Gewissheit, ich habe ein wunderbares Haus im Himmel. Da so ein Schloss, ein Palast, ich trage das im Herzen. Und ich habe diese Hoffnung. Und weil ich diesen Glauben habe auf ein Weiterleben nach dem Tod. Die Menschen, die kein Weiterleben nach dem Tod haben, die nicht zum zweiten Mal geboren sind, die also nicht diese Wiedergeburt erlebt haben, die sind bedauernswerte Kreaturen. Die sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Dann wäre es besser, du gehst heute zum Metzger und lass dich schlachten und aus dir Wurst machen. Das wäre besser, sinnvoller. Hättest du mehr aus deinem Leben gemacht wenigstens, dann hätte man wenigstens paar Euro erwirtschaftet. Wir sind wirklich arm, wenn wir nur an dieses Leben denken, für dieses Leben arbeiten, für dieses Leben kämpfen. Unser Besitz ist ein ewiger Besitz. Der Mensch ist ein Geisteswesen. Der Mensch ist ein Geisteswesen und deshalb, wir können ihn nicht in Werte aufwiegen. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wisst ihr, womit ich heute zu tun habe? Mit lauter Millionäre. Jede Seele ist mehr wert wie alle Millionen dieser Welt zusammen. Eine Seele ist unbezahlbar, unveräußerlich. Man kann dir die Seele nicht abkaufen, nicht abluchsen oder stehlen. Du hast diese Seele. Und deshalb sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die euch den Leib töten können, aber an der Seele nicht rankommen. unser Besitz, unser geistiger Besitz vergeht nicht, wird nicht weniger, verbraucht sich nicht. Unser geistiger Besitz im Gegenteil vermehrt sich sogar. Es wächst. Wir sind wirklich reich. Unsere Hoffnung, denk drüber nach, wie reich wir sind. Was wäre die Seele unter den Körper? Denk drüber nach. Du hast eine Seele, eine unsterbliche Seele, eine Seele, die ewig lebt. Wir leben nicht für diese Welt. Wenn ich für diese Welt leben würde, wäre ich eine bedauernswerte Kreatur. Ich könnte mich politisch engagieren. Ich könnte vielleicht dies und jenes bisschen verändern. Ich würde mal für die Grünen, mal für die Gelben, mal für die Roten und mal für die Schwarzen und mal für die Rosaroten kandidieren und würde versuchen, da und dort mein Bestes zu tun. Versuche ich auch politisch. Aber das sind nur kleine Tropfen auf dem heißen Stein. Diese Dinge ist nichts Gewaltiges. Aber ich versuche für die Ewigkeit etwas zu tun. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, heißt es einmal in der Bibel. Wir leben also nicht für diese Welt, sondern für andere Werte und für andere Ziele, für andere Welten. Wir leben für ganz andere Welten. Wir haben etwas in uns, das überirdisch, übermenschlich ist. Jeder von uns ist unheimlich reich. Er ist nur nicht bewusst seines Reichtums, was er wirklich besitzt. Dieses Leben, so gut wie es ist, auch das Leben eines Millionärs, dieses Leben musst du lassen. Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Menschen, die nicht mehr haben als Geld. Arm sind die Menschen, die nicht mehr haben als Geld. Wir müssen mehr haben als Geld. Dieses Leben müssen wir lassen. Es vergeht, so wie der Sommer vergeht. Und er war noch gar nicht da. Also wenn ich denke, dieses Jahr, wo ist der Sommer gewesen? Das Leben rast an einem so einfach vorüber mit 180. Rauscht vorbei, du hast es gesehen, ja, da war irgendwann was. Das Leben verrinnt. Denk doch darüber nach, wie lange ist es her? Und es zerrinnt in unseren Händen. Und du bist schon bald in der Rente. Und dann musst du an Sterben denken. Manche kaufen sich schon ihre Grabstätte. Das Leben verrinnt. Du kannst es nicht halten. Du kannst kein Jahr, kein Tag halten. Das Leben nimmt immer mehr ab. Du wirst buckliger, wirst schwacher, wirst gebrechlicher. Was bleibt von deinem Leben einmal übrig? Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst der Vergänglichkeit. Sie haben das noch nie vor Augen. Sie denken, ich bleibe immer jung, ich bleibe immer stark, ich bleibe immer reich, ich bleibe immer gesund, ich habe immer Arbeit, ich habe immer Erfolg. Das ist ein Bluff, Betrug. Sie machen sich was vor. Jedes Jahr sterben in Deutschland 900.000 Menschen. Überleg, fast 1 Million. Jedes Jahr. Das Leben ist kurz, sehr kurz. Blitzschnell eilen unsere Tage so dahin. Und dann stehen wir eines Tages, sind wir einer von diesen 900.000 Deutschen, die ihr Leben lassen müssen. Wo sind all diese mächtigen, großen, gewaltigen, die die Hoffnung der Welt waren, diese Hoffnungsträger? Wo ist ein Hitler? Wo ist ein Stalin? Wo ist ein Nero? Wo ist ein Napoleon? Wo ist Kaiser Augustus? Wo sind all diese großen, mächtigen dieser Welt? Wo ist der Herr Honecker? Wo sind die? Die Welt geprägt, die Welt beherrscht, die Welt unterdrückt, die Welt ausgebeutet haben. Wo sind diese Mächtigen? Wo sind die Millionäre, die die Welt aufkaufen konnten und können? Wo sind die Großen dieser Welt? Wo sind die großen Eroberer? Kolumbus, Vasco da Gama. Wo sind die Entdecker? Sie sind alle im Grab, sind zu Staub geworden, vergangen. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und wir können jetzt die ganze Palette der Großen aufmarschieren lassen. Wo sind die Kleinen, wo sind die Großen? Weißt du wirst depressiv, wenn du nur an dieses Leben denkst. Und kein Wunder, wenn manche verzweifeln und sagen, mein Leben hat keinen Sinn oder ich bin geboren, um zu sterben. Und das ist wahr. Ich bin geboren, um zu sterben. Wo sind die großen Träumer und die großen Träume in Trümmer? Der Rausch ist vorbei, der Kater bleibt. Wo sind all diejenigen, die das Leben genossen haben? Wo sind die Superstars? Roy Black nimmt sich das Leben. Oder andere, die im Glanz der Scheinwerfer standen. Ihre Ehen sind kaputt, ihr Leben ist kaputt, alkoholabhängig und dann von der Fläche weg. Sie kamen und gehen. Das Leben und fast alles normale Leben endet in Schutt und Asche. Das normale Leben ist für Staub bestimmt. Und das andere, das zweite Leben, ist für den Himmel, für das Paradies bestimmt. Deshalb, wir müssen, wenn wir etwas aus unserem Leben machen möchten, müssen wir eine zweite Geburt erleben. Nochmals auf diese Welt kommen. Noch einmal von vorne beginnen. Neu durchstarten. Neu das Leben gewinnen. Dieses Leben, das irdische Leben, ist der Inflation unterworfen. Der Vergänglichkeit unterworfen. Dieses Leben ist dem Zerfall unterworfen. Zerfällt alles. Alles dieser Inflation unterworfen. Das Leben wird aufgezehrt. So wie die Maus frisst die Katze wird von was anderem gefressen und das andere wird von wieder was anderem gefressen und so frisst einer den anderen auf. Was bleibt? Die Zeit frisst unser Leben auf. Die Jahre. Da stehst du vorm Spiegel und sagst, oh, da ist eine Falte, da ein graues Haar. Und da gehen schon wieder die Haare aus. Weißt du, und dann fangen wir an, über uns selbst zu verzweifeln. Die Sorgen fressen uns auf. Das Leben, das sichtbare Leben, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Ich will das auch mal ganz schwarz malen, dass es schwärzer nicht mehr geht. Damit du ein Bedürfnis bekommst, ich muss das andere Leben haben. Deshalb war ich so heiß. Deshalb versuche ich, dir zu sagen, dieses Leben geht so schnell vorbei, ist null und nichtig, ist nicht wert, dass es überhaupt gelebt wird. Trachtet nach dem, was droben ist, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Dieser Lebenskampf zehrt uns auf, wir sind verbraucht am Ende des Lebens, ausgepowert. Die Würmer fressen uns auf und selbst die Atome, egal wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, die zerfallen. Sogar die Baustoffe des Lebens zerfallen. Unser Körper ist konfrontiert mit Krankheit, mit Leiden und mit Tod. Du verlierst immer mehr die Kontrolle über deinen Körper. Das ist das Dasein unseres menschlichen Daseins. Wir verlieren immer mehr die Kontrolle. Macht die Hand nicht mehr mit, der Fuß macht nicht mehr mit, die Augen machen nicht mehr mit, die Ohren machen nicht mehr mit. Ja, manche testen schon, was noch mitmacht und was nicht mehr mitmacht. Wir merken, also wir verlieren immer mehr die Kontrolle über dieses Leben. Das ist die Tatsache. Dein irdischer Wert nimmt immer mehr ab. Heutzutage ist man schon mit 45, gehört man zum alten Eisen, zum Schrott. Das ist Tatsache. Ich denke noch an Zeit, wo jemand sagte, Arbeit ist mein Leben, ich lebe für die Arbeit, aber heute gibt's bald gar keine Arbeit mehr. Man hat den Götzen Arbeit angebetet und womit man, was man anbetet, was man verehrt, was man zum Götzen macht, damit wird man gestraft und gezüchtigt. Und jetzt wird man mit der Arbeitslosigkeit gestraft und gezüchtigt. Weil man Arbeit angebetet hat. Der Mensch, Leistung, ich muss was leisten, was geben und so weiter. Man hat die Leistung angebetet und was kriegt man? Womit, was man angebetet hat? Den Götzen. Die Strafe dafür. Die Ägypter haben Käfer angebetet, sind mit Käfer gestraft worden. Die Ägypter haben Frösche angebetet, sind mit Fröschen gestraft worden. Und was der Mensch anbetet. Die Deutschen sogar, die haben nicht einmal mehr einen Trainer. Ja. Diese Nation, die haben nicht einmal einen Trainer. Jetzt suchen sie verzweifelt nach einem Trainer. Du siehst, wie bankrott eine Nation werden kann. Das Leben wird immer wertloser. Was ist noch der alte Mensch heute wert? Wir verlieren immer mehr, geben immer mehr auf, müssen immer mehr auf dies und jenem verzichten. Ein Drittel der Bürger, jeder dritte deutsche Bürger geht nicht mehr in Urlaub, er kann sich nicht mehr leisten, in Urlaub zu gehen. Tatsache, bleibt zu Hause in Balkonien. Oskar Wilde hat einmal gesagt, wenn ich merke, dass ich alt werde, bringe ich mich um. Und das machen viele. Wenn ich merke, dass ich alt werde, bringe ich mich um. Unser alternder Körper ist der beste Prediger für die Ewigkeit. Der alternde Körper, der beste Prediger für die Ewigkeit. Deine Alterserscheinungen sagen dir, das, was du hast, reicht dir nicht aus. Du brauchst mehr. Wenn du das wirklich alles ist, der alternde Körper, der sagt, wenn das wirklich alles ist, wozu lebst du dann? Du brauchst etwas anderes. Du brauchst etwas, worauf man bauen kann, was Zukunft ist. Du brauchst Attraktivität. Im Alter ist man nicht mehr attraktiv. Klar, gewiss, man ist noch schön, gibt auch noch schöne Seiten. Weißt du, du brauchst einen anderen Idealismus, du brauchst eine andere Hoffnung für dein Leben, du brauchst eine andere Schönheit, eine andere Hoffnung, eine andere Funktionstüchtigkeit, eine andere Mobilität. Als alter Mensch vielleicht kannst du dich nicht mehr so bewegen. Der alternde Mensch. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Und Tatsache ist, ob es glauben willst oder nicht, ist egal, mach was du willst, aber wir altern alle. Das ist die Tatsache. Wir stehen alle in der Nähe des Todes. Alle. Wir warten alle auf das Ende des irdischen Lebens. Den meisten ist der eigene Tod etwas Unvorstellbares. Ich werde einmal einer von diesen 900.000 Deutschen sein, die irgendwann sterben werden. Ich werde einer sein. Das können sich die Deutschen nicht vorstellen. Kann sich kaum einer von uns vorstellen. Das will sich keiner vorstellen. Wir versuchen, den Tod so weit wie möglich zu verdrängen. In die Klinik. Vom Sakrotan gewaschenen Wänden. Dort in den sterilen Raum. Dort wollen wir sterben. Und viele sterben dann dort, abgeschoben, irgendwo abseits. Wir leugnen es, wir verdrängen es. Uns fällt es schwer zu glauben, weil wir wissen, wir sind auch einmal dran. Ist das die Hoffnung, worauf ich hoffe, dass ich sterben werde? Der Tod ist für mich keine Hoffnung. Ist für mich eine böse Hoffnung, eine grausige Hoffnung, eine schreckliche Hoffnung. Der Tod ist etwas Menschenfeindliches. Also darauf hoffe ich nicht, dass ich sterbe. Gewiss, ich muss sterben. Die Geschichte geht weiter. Meine Geschichte geht weiter. Ob ich daran glaube oder nicht daran glaube, das Leben geht weiter. Und wir sind alle von Gott aus auf Unsterblichkeit programmiert. Wir sehnen uns alle nach Unsterblichkeit. Was machen wir nicht? Alles, um jung zu bleiben. Fitness. Da schlucken wir Vitamine und essen Gemüse und machen alles, ja, und versuchen alle möglichen Tees zu schlürfen, um jahrelang zu leben, gesund zu bleiben. In allen Religionen, egal welche, in allen Religionen steckt die Sehnsucht nach einem Weiterleben nach dem Tod. Ob Christen, Juden, Buddhisten, Hindus, egal welche Religion, in allen Religionen steckt diese Sehnsucht, Weiterleben. Und ich sage euch eines, Religionen können uns keine Hoffnung geben. Die können uns auf eine Reinkarnation vertrösten im nächsten Leben oder aufs Paradies vertrösten. Aber das ist ein billiger Trost, Paradies, die Moslems im Paradies, was sie dort den Märtyrern verheißen, den Terroristen, die ihr Leben einfach dahingeben, was sie dort versprechen. Das ist ein billiger Trost, die Leute erwachen in einem schrecklichen Zustand. Das ist nicht die Hoffnung, das sind alles nur Fantasien. Wisst ihr, Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung, einer Hoffnung, mit der man leben und sterben kann, mit der man durch dick und dünn gehen kann, diese lebendige Hoffnung. Wir brauchen eine Endlichkeit wir brauchen etwas, was hier abschließt, das hier abhakt, hier erledigt. Ich sage, ich lasse alles zurück, ich vergesse alles, was hinter mir ist, aber ich habe etwas Unsterbliches in mir, etwas Bleibendes in meinem Herzen. Ich bin vom Leben angesteckt. Und das ist jetzt, wo ich diese Hoffnung hier bringen möchte. Ich mache an einem Thema, an einer Botschaft, die Gott mir gegeben hat, einfach weiter. Wenn du Gott geschaut hast, hast du das Leben geschaut. Wenn du mit Gott in Berührung kamst, bist du vom Leben angesteckt. So wie man von Grippe angesteckt werden kann oder AIDS angesteckt werden kann oder was weiß ich, von was man angesteckt werden kann. So kannst du vom Leben, vom ewigen Leben, von der Hoffnung angesteckt werden. Und ich möchte, dass du Gott heute Abend begegnest und dass du von der Ewigkeit angesteckt wirst. Dass du radioaktiv wirst. Ja, und das kann man schnell weitergeben. Radioaktivität kann man schnell weitergeben. In Brasilien, auf einer Müllhalde in Rio de Janeiro, da hat irgendjemand nukleares Material gestohlen, hat schlechtes Gewissen bekommen und hat rausgeschmissen auf der Müllhalde. Und dann haben Kinder gespielt, entdeckt und in kurzer Zeit sind 280 Kinder radioaktiv verseucht gewesen. Und diese Kinder, die konnten nicht einmal normal beerdigt werden, die mussten einbetoniert werden, denn die strahlen noch 1000 Jahre. 280 Kinder, die mit diesem Material in kurzer Zeit in Berührung kamen. So, das ist, wenn wir mit dem ewigen Material Gottes in Berührung kommen, mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes, dann strahlen wir eine ganze Ewigkeit. Leben wir eine ganze Ewigkeit. Dann kann man dich einbetonieren und du strahlst immer noch. Angesteckt werden vom Leben. Wer Umgang mit Gott hat, der ist angesteckt von der Hoffnung. Wir sahen seine Herrlichkeit und wir können es nicht mehr lassen. Wir hören nicht mehr auf. Es gibt kein Ende mehr für uns. Also wir sind angesteckt vom Geist des Lebens. Gott hat den Menschen angehaucht. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Seit Pfingsten, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, haben wir den Heiligen Geist und der wird bei uns bleiben ewiglich. Diese lebendige Hoffnung hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Leben hat etwas mit Gottes Geist zu tun und er wird leben, obgleich er stirbe, wenn du von Jesus angesteckt bist. Jesus hat seine Jünger angehaucht. Nehmt hin den Heiligen Geist. Deshalb, wenn du Hoffnung haben willst, und die Hoffnung ist begründet, nicht in eine christliche, religiöse, katholische, evangelische, charismatische, pfingstliche oder baptistische oder methodistische Philosophie oder Theologie. Die Hoffnung ist begründet in Jesus Christus. Glaubst du das? In Jesus Christus und sonst nirgends. Nicht in irgendwelche Erfüllung von religiösen Pflichten, sondern in Gemeinschaft mit Gott, angesteckt werden von Gott. Du kannst dich vom Leben anstecken lassen, von der Herrlichkeit anstecken lassen. Durch die Berührung Gottes plötzlich bist du in eine Welt versetzt, wo du nur staunst. Ansteckung geschieht durch Umgang von Personen. Mit Speichel kann man angesteckt werden oder einfach das, was eine Person hat. In Marseille, in Südfrankreich, da, wenn jemand krank ist, Bauern haben noch ganz verschiedene Heilungsmethoden, da wird ein Kranker ins Bett eines Gesunden gesteckt. Das ist interessant. Also ins Bett, ein Kranker muss ins Bett von einem Gesunden gehen. Warum? Er soll von Gesundheit angesteckt werden. Die Leute glauben, Gesundheit ist ansteckend. Und ich glaube, genauso wie Krankheit ansteckend ist, ich muss nur eines, ich mache jetzt einen Test. Und ihr merkt, wie schnell ihr angesteckt seid. Wenn ich huste, fangt ihr auch zu husten. Verstehst? Jetzt müsst ihr kneifen. Siehst du, er fängt an zu husten. Du musst nur irgendwo etwas anstellen und schon, ja, unterdrückt das. Ich sage doch ganz ehrlich, es steckt sich an. Andere halten sich den Mund. Siehst du, jetzt knurren sich schon. Ich wollte nur zeigen, es ist ansteckend. Was einer weitergibt, das steckt an. Naja, jetzt kommt's raus, wenn ich Amen sage, dann fangt ihr es zu husten an. Ich wollte nur sagen, ansteckend. Der Umgang mit Gott steckt dich an, so dass du anfängst, göttlich zu werden, geistlich zu werden. Du fängst an, so zu denken, wie er denkt, so zu sehen, wie er sieht, so zu reden, wie er redet. In der Bibel heißt es, ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als 1000. Ein Tag in der Gegenwart Gottes verlängert dein Leben. Rechne mal jetzt aus. Ein Tag in der Gegenwart Gottes verlängert dein Leben um 1000 Tage. Überleg einmal. Also wenn du 300 Tage in der Gegenwart Gottes bist, lebst du 300.000 Jahre länger. Ja. Und also wenn du die Ewigkeit erreichen möchtest, dann rechne mal aus. Ein Tag, das haben wir als hier Neue Nazareth-Kirche, Neue Nazareth-Gemeinde, erreichen wir schnell. Wir sind jedes Jahr so 50 Mal zusammen. Du sonntags, dann kommt dienstags, nein, dann kommt mittwochs, dann kommt freitags, dann kommt Donnerstag. Ach ja, wir sind 200 Tage so im Jahr beieinander, wenn wir fleißig sind. So 200 Tage im Jahr beieinander. Und das verlängert unser Leben. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Also eine Stunde in der Gegenwart Gottes verlängert unser Leben. Schon, verlängert unser Leben. Der Umgang mit Gott. Der Umgang mit Gott steckt uns an mit Freude, denn in der Gegenwart Gottes wird nicht gejammert. In der Gegenwart Gottes wird nicht geklagt. Der Heiland treibt alle Klageweiber raus, alle Pessimisten, alle Schwarzseher, alle Nörgler, alle Kritiker, die fliegen raus zum Fenster. Wirft ihn zum Fenster hinaus in die äußerste Finsternis. So heißt es immer von Menschen, die nicht glauben. Die werden alle rausgeworfen beim Heiland. In der Gegenwart Jesu ist Hochzeit, ist Freude, ist Stimmung, ist Begeisterung, ist Enthusiasmus. Du bekommst Segen und Sieg in der Gegenwart Gottes. Du lebst ganz anders, du atmest auf. Der Umgang mit Gott versetzt dich in eine andere Dimension. Du wirst dort von Gesundheit angesteckt. Also in der Gegenwart Gottes ist keiner krank. In der Bibel heißt es, solange Gott unter seinem Volk war, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Solange Gott in unserer Mitte, solange wir in der Nähe Gottes bewegen, solange du im Tempel Gottes bist, solange du im Haus Gottes bist, wenn du krank bist, gibt es für dich eine Möglichkeit. Geh nicht ins Krankenhaus, komm hierher. Ja, ganz einfach. Komm zum nächsten Gottesdienst, schlepp dich her und lass dich meinen Krankenwagen hierher bringen. Notarzt, lass dich hierher bringen. Ich sag dir eines, in der Gegenwart Gottes fangen wir an zu genesen. Gewiss, wenn du operiert werden musst, dann ist so was anderes. Aber wenn du Grippe hast, wenn du Schnupfen hast, ich habe keine Angst vor Ansteckung. Komm dir auch nicht zu nahe, wird dich auch nicht berühren. Aber der Herr soll dich berühren. Der Herr soll dich berühren. Ich will nur etwas demonstrieren, einfach euch Mut machen. Geschwister, wir sind manchmal, wir geben manchmal dem Teufel viel zu viel Recht, wenn wir krank sind, im Bett bleiben. Und das ist die größte Dummheit, die du machen kannst, im Bett bleiben. Die meisten Leute werden erst im Bett richtig krank. Wenn du nachgibst, dann wirst du schwächer und schwächer und schwächer. Und erst wenn wir nicht mehr nachgeben und mit Gott Umgang haben, mit Gott Gemeinschaft haben, dann springen wir mit unserem Gott über die Mauern, über die Barrieren. Und ich ermutige dich, gib dem Teufel nicht einmal den kleinsten Finger und sag erst recht. Ich bin schon so oft mit Fieber, mit Halsschmerzen und Kopfschmerzen und sonst was in den Gottesdienst gekommen. Und ich weiß, wovon ich rede. Und dann stehe ich vorne und sage, Teufel, du kannst mich nicht abhalten, du kannst mich nicht hindern, Gott zu dienen, Gott zu preisen, Gott zu loben. Und wenn das erste Lied angefangen wird, der erste Chorus angefangen wird, dann sind die Schmerzen, die haben sich alle aufgelöst. Das haben viele Geschwister hier schon erlebt. Und das erleben wir permanent. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wird Gott gelobt und gepriesen. Da ist kein Platz mehr für Krankheit. Ich sage euch eins, wenn Gott da ist, ist kein Platz für negatives Denken. Ist kein Platz für Pessimismus, ist kein Platz für irgendwelche negative Gedanken oder negative Gefühle. Depression löst sich auf, wenn wir Gott loben und preisen. Wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen, diese Trauergeister fliegen zum Fenster raus. Du musst nur Fenster aufmachen. Die meisten Leute machen Fenster nicht auf beim Lobpreis. Weißt du, die wundern sich, wenn das wieder alles zurückkommt. Die schwirrt im Raum irgendwann der Decke rauf und dann bist du fertig, sagst Amen und kommt wieder alles runter. Ja, Fenster aufmachen. Wenn du Gott lobst und preist, müssen alles zum Fenster raus. Du musst irgendwo, die müssen ja irgendwie raus, die Geister. Die gehen nicht durchs Schlüsselloch raus. Die musst du rauslassen und sagen, raus mit euch, ihr habt nichts zu suchen. Hier, diese Wohnung ist mein Heiligtum, diese Wohnung ist mein Tempel, diese Wohnung ist der Platz, wo ich und Jesus und der Heilige Geist zusammen wohnen. Wir sind hier in der Fülle Gottes und da ist kein Platz für euch, ihr negativen Geister. Und da stehen Tote auf. Da stehen Tote auf. Ich sag euch eins, wenn die Klageweiber vertrieben sind, stehen Tote in unserem Leben auf, in unserer Umgebung. Also angesteckt. Der Umgang mit Gott. Der Umgang mit Gott verändert unser Leben, verändert unsere Situation. Du wirst angesteckt von Erfolg, vom Segen, von der Hoffnung. Du wirst angesteckt vom Gottesbewusstsein, von der Gegenwart Gottes. Wenn du mit Gott geredet hast, dann kannst du nicht mehr sagen, Gott ist tot, den gibt es nicht, er existiert nicht. Der ist da. Ich habe noch vor ein paar Minuten mit ihm gesprochen. Wer mit Gott umgeht, der fängt an, göttlich zu denken. Der denkt nicht mehr unmöglich. Das Wort unmöglich nimmt er nicht mehr im Mund. Der hat immer aber. Aber. Ja, ja, Teufel, du hast recht. Aber Gott ist stärker. Halleluja. Gott ist größer. Gott ist herrlicher. Wer mit Gott umgeht, der lernt von Gott. Der guckt, wie er das macht und du fängst an, genauso nachzumachen, wie er das macht. Du wirst von Gott beschützt, du wirst von Gott getragen, wenn du mit Gott umgehst. Seine Nähe. Weißt du, wo die kleinen Spatzen am allersichersten sind? Im Adlerhorst. Obwohl der Adler die jagt und das für ihn eine Delikatesse ist, so ein kleiner Spatz. Aber im Adlerhorst, da sind sie am sichersten. Da fällt ihnen auch mal was ab vom Adler, mal runter und so weiter. Und der Adler wird den im Adlernest oder bei ihm im Adlernest wohnen. Das ist Tatsache, bewiesene Tatsache. Den kleinen Spatz, der bei ihm im Nest wohnt oder im Nest wohnt, den wird er nicht jagen. Er schämt sich, ihn zu jagen. Er sagt, ich werde doch den, der mir so nahe ist und meinen Apfel beseitigt oder sonst noch wie und mir im Morgenlied zwitschert, ich werde doch den nicht fressen. Der frisst andere Spatzen, aber den wird er nicht fressen. Tatsache. Und deshalb, dieser Spatz, der im Adlerhorst wohnt, fürchtet sich nicht. Obwohl wir Gottesfurcht haben, obwohl wir Respekt vor Gott haben, wir wohnen in seiner Nähe und er tut uns nichts Böses. Und Gott tut uns nichts Böses. Im Gegenteil, er beschützt uns. Und der Spatz ist sicher vor anderen Spatzen im Adlernest. Der Spatz ist sicher von anderen Spatzen, die tun ihm nichts. Sie können ihn nicht nehmen. Denn wenn die ihn verfolgen, die werden vom Adler gefressen. Ja, das ist die Wirklichkeit. Lerne in der Gegenwart Gottes zu leben, dann lebst du unter dem Schutz oder Schutzglocke Gottes. Du lebst auf einer anderen Ebene, wenn du Umgang mit Gott hast. Auf einer anderen Ebene. Du lebst in einer anderen Welt. Das ist diese lebendige Hoffnung. Du lebst nicht mehr für das Sichtbare. Du weißt, es ist alles vergänglich. Es ist alles nur Schatten. Und du lebst nicht mehr für Schatten, sondern du lebst für die Wirklichkeit. Du hast Visionen, du hast Träume, du hast Ideen, du bist kreativ, weil Gott kreativ ist. Du hast den Geist Gottes in dir, Christus in dir, die Hoffnung in dir. Du lebst aus der Hoffnung, aus der lebendigen Hoffnung. Du weißt, das geht vorbei. Ich habe ein Ziel, mein Leben hat ein Ziel. Und du fängst vom Ziel her, dein Leben zu gestalten. Hoffnung Gottes, diese Hoffnung auf Gott, das ist unser Vermögen, das ist unser Kapital heute. Das ist das, was wir in dieser Welt behalten sollten. Halte deine Krone, dass sie niemand raube. Lass dir die Hoffnung nicht nehmen. Lass dir nicht von dummen Quatschköpfen dir einquatschen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Das ist alles vorbei. Nein, da fängt unser Leben erst an. Das Beste für uns als Kinder Gottes, das Beste kommt noch, weil wir die zweite Geburt erlebt haben. Wir haben ewiges Leben schon noch bevor wir gestorben sind. Denn wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist die Anzahlung, das Pfand Gottes für das zukünftige Leben. Du spürst etwas, du hast etwas schon in dir, das, du hast schon das Angeld, die Anzahlung. Und du weißt, also wenn Gott mir das gegeben hat, dann wird ich das mit hinüberretten und mit dem, was Gott mir gegeben hat, werde ich überleben. Jesus ist der Erbe Gottes und er erbt alles und er ist der Erstling, er ist der Erstgeborene. Deshalb, die Auferstehung ist die Grundlage, hat Petrus gesagt. Die Grundlage unserer Hoffnung, die Auferstehung Jesus. Denn er ist der Erste, der den Tod überwunden hat, der dem Tod die Macht genommen hat. Er ist der Erste und das ist der Beweis für unsere Hoffnung. Wenn der auferstehen konnte, kann ich auch auferstehen. Wenn er überlebt hat, kann ich es auch überleben und so weiter. 1. Korinther 15, wenn du das mal nachliest, das sind diese ganzen Beweise unserer Hoffnung, die Grundlagen unserer Hoffnung sind in 1. Korinther 15. Und da bekommen wir so einen Einblick ins Jenseits. Jesus ist der Auferstandene, der Erste von den Aposteln, von den Jüngerschar, der Erste von vielen Tausenden ist der Auferstandene. Wisst ihr, das ist genau so. Wenn heute irgendein Produkt auf den Markt gebracht wird, da wird zuerst mal ein Gerät getestet, ein Auto. Oder wenn, bevor man eine Ernte einholt, dann nimmt man aus der Ernte irgendetwas raus, geht man dann in einem Labor und man testet. Und nachdem die Ernte getestet wurde oder das Produkt getestet wurde, dann bekommt es ein Etikett. So sind auch alle anderen. Und so wie Jesus ist, so, und er ist der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, der die Prüfung, den Test bestanden. Und so wie er ist, sind alle, die an ihn glauben. So sind alle, die sich an ihn festhalten. Das ist für mich großartig zu wissen, 1. Korinther 15, diese Beweise. Jesus ist von den Toten auferstanden, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Gott hat ihn auferweckt. Also seine Auferstehung ist die Garantie für alles, was für mich als nächstes kommt. Wenn er in der Lage war, und so wie er in der Lage war, so bin ich und so werde ich auch in der Lage sein. Die Auferstehung war nicht das Werk Jesu Christi. Er ist nicht selber aus dem Grab rausgekrochen, wäre er gar nicht rausgekommen. Da war ein großer Stein davor. Aber die Bibel sagt, und Gott hat ihn auferweckt. Jesus hat im Grab hat Jesus keinen Finger krumm gemacht. Er ist nicht von selbst auferstanden, weil manche sagen ja, er wäre selber auferstanden. Das nicht, sondern der Geist Gottes hat ihn auferweckt. Der Vater hat ihn auferweckt und er kam in Gloria und Glanz und Herrlichkeit kam er hervor. Und genauso wie Jesus auferweckt wurde durch Gottes Kraft, so wirst du, so werde ich, so werden wir auferstehen, ohne dazu tun. Deshalb kannst du ganz getrost sterben. Du wirst auferweckt werden, ohne dein Dazutun. Erlösung, und ihr Lieben, das ist, was ich predige. Erlösung passiert ohne unser Dazutun. Ich muss nur empfangen. Ich muss nur mit mir geschehen lassen. Und der Beweis, wie das funktioniert, ist Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Jesus ist die lebendige Hoffnung, die uns mutig und kühn macht. An ihm sehen wir, was die Kraft Gottes vermag. Er ist das Prüfungsmaterial gewesen. Von seiner Bewertung und seiner Begutachtung hängt meine Zukunft ab. So, was jetzt mit Jesus passiert, er hat den Test bestanden, so passiert mit mir auch, wenn ich an ihn mich festhalte. Er hat sich bewährt. Und jetzt kann der Bauer die Frucht genießen. Er weiß, so war die Frucht mager, hat das Jahr nicht genug geregnet, dann ist die ganze Ernte so. So, von einem Test, von einer Erfahrung. Und Jesus ist das Produkt des Geistes und das Produkt Gottes. Wie der erste Eindruck ist, so ist der Rest. Der erste Eindruck. Und Jesus Wenn ich so das Evangelium lese, Ostern, nicht Karfreitag, Karfreitag ist schreckt, haben sie alle verlassen. Also, aber das erleben wir auch. Wir werden alle verlassen. Aber Ostern, Gott hat ihn auferweckt. Die Frucht Gottes ist reif gewesen, richtig ausgereift. Und Gott hat ihn wieder ins Dasein gerufen. Und so existiert Jesus jetzt in einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Welt. Und diese beiden Welten kommunizieren jetzt miteinander. Wir sehen das nach der Auferstehung. Plötzlich durch verschlossene Türen kommt der Herr. Und das Gleiche passiert auch mit uns. Es wird in Schwachheit gesät, steht auf in Kraft. Das ist die Hoffnung. Hier nimmst ab, baust ab. Du weißt, okay, das lass die nehmen. Komm, Haus und Hof und Weib und Kind, hat Luther mal gesagt. Lass sie alle nehmen. Die können sowieso mir das nicht nehmen, denn das kriege ich im Reich Gottes wieder hundertfältig zurück. Ich verliere sowieso nichts. Ich kann hier, wenn du diese lebendige Hoffnung in Gott hast, kannst du nichts verlieren. Hat Jesus irgendetwas verloren, als er von dieser Erde ging? Im Gegenteil. Die Jünger haben ihn verlassen. Aber als er auferstanden, hat sie alle wieder zusammengesammelt. Und nicht nur das, plötzlich sind es 500 und plötzlich sind es so und so viele. Und heutzutage, wenn ich jetzt die Christenheit anschaue, die an Jesus Christus glauben, Millionen gehören jetzt Jesus an. Nicht nur ein paar Mannequins. Millionen, die jetzt an Jesus glauben, Jesus vertrauen. Er hat eine große Schar von Anhängern bekommen. So, es wird in Schwachheit gesät und steht auf in Kraft und Herrlichkeit. Jesus ist die erste Frucht, das erste Ergebnis der Werke Gottes. Und das ist jetzt das fertige Werk, so wie dieses Werk ist, so sind alle anderen Produkte auch. Wir wissen nicht, was wir sein werden, sagt uns einmal die Bibel, aber wir wissen eines, wir werden ihm gleich sein. Du wirst Jesus gleich sein. So wie Jesus verwandelt wurde, so wirst du verwandelt. Das ist diese lebendige Hoffnung. So wie Jesus verherrlicht wurde, so wirst du verherrlicht. Das ist großartig. Ich weiß, ihr werdet im Himmel kein Bettler sein. Ihr werdet auch kein Volkswagen fahren, obwohl Volkswagen gut ist. Ich werde auch kein Fahrrad fahren, obwohl Fahrräder gut sind. Ich werde auch nicht zu Fuß gehen, obwohl zu Fuß gehen gesund sein sollte. So, weißt du, wir werden in einem anderen Zustand. Ich werde im Himmel getragen, auf eine Sänfte. Ja. Ich werde im Himmel getragen. Glaubst du das? Und er wird seinen Engeln befehlen. Die Engel werden mich tragen. Und gleich vielleicht 1000 Engel werden mich tragen, ich bin zu schwer. Ja, liest mal die Bibel aufmerksam. Und er wird seinen Engeln befehlen und sie werden ihn auf Händen tragen. Und die Engel werden sammeln aus allen vier Himmelsrichtungen, die Erlösten. Die Engel Gottes werden sammeln. Nicht die Totengräber. Die Engel werden mich sammeln. Wenn du das dir vorstellst, er wird seine Engel senden. Und die Engel Gottes werden die Erlösten von allen vier Himmelsrichtungen sammeln. Und die werden vor dem Thron Gottes versammelt sein. Und da wird keiner verloren gehen. Keiner. Der Herr wird sie sammeln, alle. So wie Jesus verfolgt wurde. So wirst du auch verfolgt. Halleluja. So wie Jesus verraten wurde, passiert uns auch. Aber wir kriegen auch dieselben Segnungen, die Jesus bekommt. So wie Jesus angebetet wurde. Jetzt. Mach dich gefasst. Nicht nur, dass du ein Anbeter Gottes bist, sondern der Tag wird kommen, wenn du den Kampf bestehst und wenn du Gott die Treue gehalten hast und wenn du die Krone trägst und jeder, wo die Krone trägt, wird angebetet. Wir sind zu Königen und Priestern gemacht worden. Denk an deine Berufung und stell dich darauf ein, dass du eines Tages im Reich Gottes angebetet wirst. Nicht nur, dass du Gott anbetest, sondern die Milliarden und Abermilliarden von Engeln werden die Kinder Gottes preisen. Die Engel gelüstet jetzt schon zu schauen, die Erlösung des Volkes Gottes. Das musst du dir vorstellen. Die Engel müssen was haben, wo sie applaudieren können. Und wenn die Überwinder kommen, die große Schar der Überwinder kommen wird, was ist dann? Weißt du, für uns, Lothar, das war uns so komisch, als wir da in ein Dorf kamen, wo die uns die Füße gestreichelt haben. Weißt du, unser Lothar hat gefragt, was soll ich sagen? Wir sind auch Menschen. Du hast ja auch gesagt, wir sind auch Menschen. Wir sind auch Menschen. Aber das ist die Sitte. Das ist die Sitte bei den Leuten, die Füße zu streicheln. Das ist Begrüßungssitte. So wie wir Hand geben oder man Hand küsst oder sonst was, so haben die Füße gestreichelt. Ungewohnt. Es ist ungewohnt, Anbetung anzunehmen. Und wir merken uns, wie wir komisch sind, wenn wir angebetet werden. Aber stell dich darauf ein. So wie Jesus, die gleiche Position. Wir sind mit Christus nämlich versetzt an himmlische Örter. Wir sind nicht in der Hölle. Für Himmel sind wir bestimmt und von Gott geschaffen und von Gott gewollt. Denk an deine Berufung. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und die Anbetung. Und wenn die Engel Gott anbeten müssen, wir müssen an dir vorbeigehen. Und müssen, und du sagst, bitte gehen Sie zum Vater und beten ihn an. Mach dich gefasst. Nicht nur, dass wir Gott anbeten. Wir werden Gott anbeten. Von unserer Seite. Wir werden Gott anders anbeten, als die Engel Gott anbeten. Ganz anders, total anders. Das ist kein Vergleich mit dem. Und deshalb stelle ich darauf ein. Wir gehen den Jesusweg, den gleichen Weg, den Jesus gegangen ist. Und zwar auf allen Ebenen. Wir werden ihm gleich sein in allen Stücken. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Deshalb, lass sie doch verspotten, lass sie doch verfolgen. Lass sie dich hinrichten, dich hängen, dich erschießen. Wir sind wie er. Uns geht's nicht schlechter und uns geht's nicht besser wie ihm. Jawohl, das ist dieses Statement. Wir sind wie er. Unsere Hoffnung ist die Hoffnung Jesu. Die Hoffnung, die Jesus hatte, die Jesus für uns jetzt auslebt. So, wir können uns jeden Tag noch anschauen, was Jesus ist. Das bin ich eines Tages. Wir werden mit ihm auf gleicher Ebene stehen. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden verwandelt in sein Bild. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Das ist die Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre diese Frucht dein Leben umsonst. Das Ergebnis deines Lebens wäre es umsonst. Deine Ernte wäre faul, du wärst in deinen Sünden. Dein Leben hätte kein Fundament, keine Grundlage. Petrus sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und als man seine Herrlichkeit sah, hat er etwas, einen Funken, einen göttlichen Funken in sich bekommen. Und dann sagte, ich möchte genau das und ich werde genau das sein, was Jesus ist. Er sah Jesus nach der Auferstehung. Er sah Jesus nach der Verklärung. Er sah Jesus nach der Himmelfahrt. Er sah Jesus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er sah Jesus als König aller Könige, als Herrn aller Herren. Er sah Jesus und sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn du Jesus geschaut hast, hast du Hoffnung. Deshalb, ich lade dich nicht ein zu einer Religion. Ich habe kein Interesse, Religion zu verkündigen. Es gibt genug religiöse Menschen auf dieser Welt. Religion bringt uns nach runter. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das ist Religion. Du bist ein armer, elender Sünder. Du bist hoffnungslos verloren. Du und so weiter. Du schaffst es nicht. Und da ist niemand, der Gutes tut, nicht einer. Das ist Religion. Aber Christus hat uns gerecht gemacht. Christus hat uns heilig und gemacht. Und der Tod. Religion kann uns nur bis zum Tod begleiten. Dann ist aus. Religion kann uns nur bis zum Tod begleiten. Und dann, wenn der Tod ist, wer kann uns da weiterhelfen? Ich brauche einen Freund, der mit über das Grab hinausreicht. Ich brauche jemanden, der bei mir ist, alle Tage, alle Zeit. Und das ist der Heilige Geist, der Jesus in mir herrlich und groß macht. Ich brauche den Heiligen Geist und der wird bei euch sein, ewiglich. Jetzt zu dieser zweiten Geburt, wovon Petrus hier sprach, das ist diese Hoffnung. Wenn du nicht zweimal geboren bist, die erste Geburt, das bist du hierher gekommen, hast das normale Leben bekommen, das Leben zum Tod empfangen. Die zweite Geburt ist die übernatürliche Geburt. So wie es eine natürliche Geburt gibt, so gibt es eine übernatürliche Geburt. So wie du einmal in die irdische Welt gekommen bist, so musst du auch in die himmlische, geistliche, göttliche Welt eintreten. Und das Wunder muss passieren. Wenn du das Wunder nicht hast, dann geh nicht nach Hause. Bleib heute Nacht hier. Und du solltest so lange ringen, so lange suchen, so lange alles dran setzen, dass du von Neuem geboren werdest, aus Wasser und Geist, sagt uns die Bibel. Also das heißt durch Gottes Erkenntnis, durch Reinigung des Lebens und was auch alles dazu gehört. Die zweite Geburt ist genauso reell, wie die erste Geburt reell bist, dass du da bist. Mach doch mal, ihr sitzt ja alle so still und so andächtig. Predige so ernst, kneif mal deinen Nachbar. Geh mal und kneif ihn mal. Nicht den linken, den rechten Nachbar. Der ist reell. Wisst ihr, ich habe auf dem Breitscheidplatz gepredigt und am 10. November vielleicht, so gleich einen Tag nach der Wende, da predige ich auf dem Breitscheidplatz, Haufen von Leuten und da kommt so ein DDR-Mensch und kneifte mich. Und dann sage ich, bitte, was machen Sie? Dann sagte, wissen Sie, ich will feststellen, ob ich im Traum bin oder in Realität im Westen am Kudamm. So, er hat mich gekniffen. Also ich werde nie vergessen, dann kneift er mich da auf dem Breitscheidplatz. So, festzustellen, ob du in der Realität bist. Also du bist in der Realität. Jetzt muss man... Das andere kann man nicht so testen. ob du wiedergeboren bist. In der geistigen Welt. In der geistigen Welt eine in Realität. Aber es gibt auch Testmöglichkeiten, wie man feststellen kann, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Durch die erste Geburt gehören wir zu der Art von Menschen, wie wir alle so sind. Mit Nasen, Ohren etc. Durch die zweite Geburt gehören wir zu der göttlichen Art. Zu der göttlichen Natur, zu der göttlichen Wirklichkeit. Das ist die zweite Geburt. Und wir müssen nicht nur diese eine Hoffnung, alles zerfällt, alles zergeht, alles zerfließt, alles zerrinnt, alles geht vorbei und nichts können wir behalten. Glück geht vorbei, Leid geht vorbei. Kannst ganz getrost haben und ist sogar ganz gut. Alles geht vorbei, deine Glückshormone, die beruhigen sich eines Tages und du bist wieder auf dem Teppich und deine Traurigkeit hört auf. Da hört eines Tages alles auf. Es geht alles vorbei. Aber bei der anderen, in der anderen Welt, im anderen Leben, da geht überhaupt nichts vorbei mehr. Da bleibt alles, wie es ist, ewig. Die natürliche Art sündigt. Die natürliche Art sündigt. Das Fleisch sündigt. Der normale, sterbliche Otto-Normalverbraucher sündigt ständig, permanent. Der geistliche Mensch, der göttliche Mensch sündigt nicht. Denn das, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Hat gar keine Lust zum Sündigen. Und wenn der normale Mensch sündig ist, ist er zwar vielleicht traurig, aber das geht ihm gar nichts an, das ignoriert er. Die natürliche Art zweifelt. Hört mir gut zu. Die göttliche Art zweifelt nicht. So wer Gott geschaut hat, wer einmal dort im Himmel an himmlische Örter versetzt gewesen ist, der zweifelt nicht. Der glaubt, der weiß. Gott ist da, sogar die Teufel glauben. Und für den Teufel bleibt nichts anderes übrig, als zu glauben, weil er Gott aus dem FF kennt. Er kennt Gott perfekt, hat Gott schon so oft gesehen, hat so oft mit Gott gesprochen, hat so viele Aufträge von Gott bekommen, die er nicht ausgeführt hat. So, er kennt Gott sehr gut. Er zittert, aber er liebt Gott nicht. So, deshalb ist diese Gottesferne. Die natürliche Art kann schwach und krank werden. Das wird sie auch, permanent. Je länger, wenn sie älter wird, umso mehr. Aber die göttliche Art kann das nicht. Der natürliche Mensch, die natürliche Art stirbt, aber die göttliche Art ist unvergänglich. Und deshalb sagt die Bibel, wir sind nicht nach der menschlichen Art in diese Welt gekommen, sondern nach der geistlichen Art, durch die Wiedergeburt. Die natürliche Art wird Staub, verstaubt alles und wird zu Staub. Vergeht, zerfällt. Die göttliche Art bleibt, wird leben. Die natürliche Art ist hoffnungslos, ohne Hoffnung. Und die Bibel sagt, ihr wart einmal, Paulus schreibt, ihr wart einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Ihr wart einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Und wer ohne Gott ist, der ist auch ohne Hoffnung. Es ist Gottes Wille, dass wir das irdische Abstreifen, das ist Gottes Wille. Das ist nur so ein Zwischenereignis. Das ist nur so ein Einbruch. Das ist nur so ein Zwischenspiel. Das Ewige bleibt. Und deshalb, du musst das Natürliche abstreifen, wie die Schlange die Haut sich häutet. So musst du eine neue Haut. Du bleibst zwar der du bist, aber dieses Äußere musst du ablegen und ein neues Gewand dir anlegen. Ein Wunder muss mit dir passieren, damit dieses Leben in dir hineinkommt. Es kommt nicht auf einer natürlichen Art und Weise, sondern es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und deshalb unverdient, ohne Leistung, einfach sich beschenken lassen. Und das fällt den meisten Leuten heutzutage sehr schwer, sich beschenken zu lassen, ein Geschenk anzunehmen. Die denken, sie müssen hart arbeiten, sie müssen stundenlang beten, sie müssen die Bibel lesen, sie müssen dies und so weiter. Bei Gott bist du nicht bei einem Muss. Im Alten Testament, dann wehe dir. Da heißt es, ihr sollt, du musst, du darfst nicht. Da gibt es so und so viele Verbote und so viele Gebote. Im Neuen Testament, da gibt es nur ein Gebot. Und das ist fast alle Gebote zusammen. Du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften, alles was in dir ist. Gott lieben. Das ist alles, was du musst. Im Neuen Testament. Das ist, was Jesus sagt. Das ist das ganze Gesetz. Und wenn du Gott liebst, liebst auch die anderen. Gar kein Problem. Du kannst die anderen nicht lieben, wenn du Gott nicht liebst. Einfach die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes kommt durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Das ist diese Wiedergeburt, dass wir total neu sind. Dass alles vergeht und dass alles anders wird. Diese lebendige Hoffnung, wir brauchen sie. Die nicht vergeht, die sich nicht verzehrt, die nicht veraltet, die nicht verdirbt, die nicht verwelkt. Wir brauchen diese lebendige Hoffnung, die kein Ende hat, im Gegenteil, die immer mehr zunimmt, die sich immer mehr multipliziert und sich weiterentwickelt und noch größer wird, denn die Bibel sagt, wer hat's, dem wird's noch gegeben, dass er noch mehr habe, dass sich also massenweise vermehrt, diese Hoffnung. Je länger, desto voller Hoffnung du bist, desto stärker du bist. Unsere lebendige Hoffnung ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, ich habe diese wunderbare Hoffnung und ich bin so dankbar, dass ich diese Hoffnung in mir tragen kann. Ich habe einen Platz im Himmel reserviert. Ja, einen Platz im Himmel reserviert. Ich habe im Werkzeugbau gelernt. Musste ich auch mal was lernen. Und da ist interessant, da war eine Sache mal, die mich so fasziniert hat. Man hat ganz normale Metalle genommen und man hat diese Metalle verchromt, vergoldet, versilbert oder veredelt und sowas. Und wisst ihr, wenn man das macht, wenn man verchromt, da wird man eingespannt, eingehängt oder wird man in so Masse getaucht oder Spannung, Strom natürlich getaucht und dann holt man raus und dann wirst du vielleicht noch getrocknet schön, kommst in den Ofen und dann du wirst hineingetaucht. Und deshalb ist die Taufe ist auch so ein Schlüssel, du wirst hineingetaucht in die Liebe Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Und dann kommt dieses alte Gusseisen, was da ist, da wirst hineingetaucht und kommt als vergoldetes Stück raus. Oder versilbertes Stück. Das ganze versilberte Geschirr, das du hast. Versilbert. Hineingetaucht. Wenn dein Leben in die Gnade Gottes hineingetaucht wurde, du kommst als ein anderer Mensch raus. Das gleiche Material. Aber anders kommst du anders. Dein Leben ist anders. Versilbert, verchromt oder wie auch immer. Hineingetaucht in die Liebe Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Ich habe einen Platz im Himmel reserviert und dieser Platz gehört mir. Das ist ein spezieller Sitz für Johannes Matthäus. Da steht auch der Name so wie in den alten Kirchen. Da steht mein Sitz, mein Sitzplatz, reserviert. Ich will dir noch sagen, weißt du, und ich sah Throne in der Bibel, die Bibel spricht von Throne. Und wer treu war, wer diese Hoffnung ausgelebt hat, sich an dieser Hoffnung festgehalten, nicht schwach geworden ist in dieser Hoffnung, der wird mit mir sitzen und mit mir regieren, sagt Christus, auf die Throne. Für uns sind Throne gesetzt. Also hör mal, wir kommen uns manchmal so, Weiblein, Männlein, ach was sind wir, Beamte oder Arbeiter, Krankenschwestern oder was weiß ich, als Lehrer oder Professor oder egal was du bist, wir kommen uns manchmal so klein vor und was bin ich? Wir sind zu was Großem bestimmt, glaubst du das? Das ist unsere Berufung, für unseren Throne reserviert. Und zwar Thronsessel, dass wir, ja, wer treu war, der wird über 5 Städte regieren, sagt uns die Bibel. Der wird über 10 Städte regieren und so weiter. Wir werden regieren mit Christus. Das ist unsere Hoffnung. Ich werde kein Straßenkehrer sein, obwohl es ein guter Job ist, da in neuen Jerusalem da durch die Straßen gehen. Aber da wird kein Staub sein, da wird kein Leid sein, da wird kein Geschrei sein. Du, im Himmel gibt es keine Krankenschwestern mehr. Deshalb, ihr müsst umlernen jetzt, liebe Krankenschwestern. Jetzt euch schon auf was anderes vorbereiten, auf einen anderen Dienst, eine andere Berufung. Im Himmel, da wird es nur Musikanten geben. Und weißt du, Musik ist eine Sache der Seele. Musik ist eine Sache der Seele, ist ein Geschenk des Himmels. Musik ist eine Sache des Herzens. Und du fang an, in deinem Herzen zu spielen. In der Bibel heißt es, singet und spielt, im eigentlichen Thema von morgen, von Gott erfüllt sein. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Wenn wir voll Geistes sind, wir fangen an zu musizieren in unserem Herzen. Wir haben Hoffnung, wir singen. Und der Mensch, der keine Hoffnung hat, singt nicht mehr. Der keine Hoffnung hat, der resigniert, der redet nicht mehr, der zieht sich in sein Schneckenhaus zurück. Aber singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, voll Geistes zu sein, von Gott erfüllt, muss morgen kommen. Mein Herz brennt eigentlich schon für dieses Thema von morgen. Erfüllt sein von Gott. Voll sein von Gott, so vom Lebenskraft in alle Zellen, alle Phasen meines Lebens, alle Organe sollen voll der Herrlichkeit Gottes sein. Herz lobe den Herrn, Magen lobe den Herrn, Lunge preise den Herrn, Hand lobe den Herrn. Sogar die Bäume, klatscht die Bäume in die Hände oder die Blätter, rauscht, preist den Herrn. Alles was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist eigentlich unsere Berufung, das ist unsere Hoffnung. Im Himmel wirst du Superstar sein. Da wirst du Elvis. Oh ja. Sag mal sowas. Ich muss dir vorstellen, im Himmel wirst du rocken. Im Himmel werden wir tanzen. Im Himmel werden wir jubilieren. Da wirst du vielleicht Bach und Beethoven sein auch. Die brauchen wir auch im Himmel. Aber singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Ich will euch nur Freude machen auf den Himmel. Ich habe mal evangelisiert im Zelt. Da passieren manchmal merkwürdige Sachen im Zelt. Da steht doch hinten eine Frau auf und steigt auf den Stuhl und schreit, Pastor, dein weißes Hemd kannst selber behalten. Ich will nicht den ganzen Zeit im Nachthemd rumlaufen. Von weißen Kleidern habe ich gesprochen. Ich will nicht die ganze Zeit im Nachthemd laufen. Und immer Halleluja singen. Du, ich sing kein Halleluja im Himmel. Ich sing vielleicht einmal Halleluja. Aber die Engel haben nie ihre Lieder wiederholt. Die haben jedes Mal neue Lieder gesungen. Die haben kein Gesangbuch. Engel haben kein Gesangbuch. Die singen heilig. Das ist aus, heilig, aus, heilig, aus. Wieder neues heilig. Heilig, heilig, heilig. Die wird, und die singen ganz das Lied des Moses, das Lied der Erlösten, das Lied der Miriam. Das sind so viele herrliche Lieder. Das Lied der Kinder Gottes. Die Märtyrer haben ein anderes Lied. Es gibt Lieder, die manche gar nicht singen können und werden diese Hoffnung in sich tragen. Ich werde Gott loben und preisen. Gemeinschaft mit Gott. Mein Stuhl ist nummeriert dort. Mein Name steht drauf. Vor Grundlegung der Welt hat Gott mich erwählt. Und weißt du, dieser Sündenfall, was alles passierte, dass ich jetzt als Mensch zur Welt gekommen bin und hier dahin krabbeln muss auf alle vier manchmal, und nichts läuft manchmal so, das ist nur ein Zwischenspiel. Mein Leben, wenn ich dieses Leben gelebt habe, wenn ich die Wiedergeburt erlebt habe, dann habe ich das Leben, das ich von Gott bestimmt, erwählt, programmiert, gewollt, angedacht, vor Grundlegung der Welt. Dieses Leben lebe ich, Wiedergeburt. Ich lebe dieses Urleben. Ich werde diesen Urzustand haben und da werde ich noch so eine Balalaika haben aus diesem Leben. Und mit dieser Balalaika werde ich danach auch noch meine Melodie leben. Aber das alles andere, den Rest, werde ich das sein, was ich vor Grundlegung der Welt gewesen sein sollte. Was Gott schon immer gewollt hat. Keine Verletzung, keine Ablehnung, keine Verachtung, keine Verspottung, keine Enttäuschung, keine Verbitterung. Nichts von dem. Vor Grundlegung der Welt, mein Originalleben werde ich ausleben. Mein Originalleben mit meinem Touch. Mein Originalleben. Das ist meine Hoffnung. Und hier habe ich ja gelesen, vor Grundlegung der Welt. Jesus war von Ewigkeit her der Sohn Gottes, kam auf diese Erde, hat gelitten. Das Einzige, was Jesus heute noch an sich hat und an sich haben wird und alle Ewigkeiten an sich haben wird, das werden die zwei Nägelmale sein. Ich werde zeigen. Und wenn er betet, dann wirst du diese schönen Diamanten eingefassten Wundmale sehen. Sohn Gottes. Das ist das Einzige. Und die Juden werden sehen, in wen sie gestochen haben. Das ist speziell für die Juden. Dass sie sehen, in wen sie gestochen haben. Jesus. Und dann werden sie gleich auf die Knie gehen und anbeten. Würdig ist das Lamm. Aber das ist alles, was Jesus haben wird. Und weißt du, die Wunden, die verheilt sind, diese Wunden tun einem nicht mehr weh. Die Wunden Jesus sind verheilt, die tun ihm nicht mehr weh. Und die Wunden, die uns hier auf dieser Erde zugefügt worden sind, und das ist meine Hoffnung, diese Wunden werde ich haben, diese Narben. Und je mehr Narben ich habe, desto schöner werde ich sein. Je mehr ich verletzt worden bin, desto mehr Lob, desto mehr Ehre, desto mehr Anerkennung werde ich haben. Schade, dass Jesus nur zwei Wunden hat, die er zeigen kann. Das sind deine Aussagen, nicht die Orden, die jemand dir verpasst, sondern die Wunden, die wir hier um Jesu Willen ertragen haben. So wichtig, dass wir uns an Gott orientieren heute Abend. Dass wir versetzt werden in dem Urzustand. Der Urzustand, wie es am Anfang gewesen ist. Niemand anders wird meinen Platz besetzen können. Und dieser Platz ist für mich reserviert. Von der Ewigkeit her. Niemand wird mich dort verdrängen können. Und ich werde einen Platz bekommen, wo ich direkt so einen Blick auf den Thron Gottes habe. Jeden Morgen, wenn ich Fenster aufmache, Halleluja, Vater. Wir werden ihn sehen. Ich war in Aachen mit meinem Sohn und da waren wir im Dom, und das ist interessant, im Dom, da der Kaiser, der deutsche Kaiser, der den Dom sich erbauen ließ, was ganz Tolles sich gemacht. Hat seinen Stuhl auf der Empore sich machen lassen, so dass er unten das Volk sieht und den Thron Gottes sieht. Und ist großartig. Du sitzt auf diesem Thron und du siehst unten das Volk, du siehst die Menschen, du siehst die Welt und du siehst den Thron Gottes. Und so einen Thron bekommst du, wo du das Leben siehst, die Erde siehst, die Vergangenheit siehst, die Dinge, was gewesen ist, siehst, aber du siehst den Thron Gottes und du bist dazwischen. Das ist unsere Hoffnung. Thron Gottes. Wir werden mit Christus regieren. Denk drüber nach, was das alles bedeutet. Wir werden sitzen am Thron der Gnade. 1. Petrus 1, Vers 5. Wir werden gehalten durch die Kraft Gottes. Wir werden gehalten von der Gnade Gottes. Wir werden geführt durch die Gnade Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Ich muss mich nicht anstrengen im christlichen Glauben. Weil manche Leute sagen, Bruder, mal tut es, der christliche Glaube ist so ein schwerer Glaube. Da will ich lieber Mohammedaner oder Buddhist oder Hindu werden. Ich sage dir eines, diese Religionen sind noch viel schwerer. Aber mein Glaube ist so einfach. Vertrau dem Herrn. Das ist alles. Schau auf Jesus. Das ist alles. Schau auf Jesus. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Es ist so unkompliziert. Schau auf Jesus. Wenn du Angst hast, schau auf Jesus. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schau auf Jesus. Wenn du nicht mehr kannst, schau auf Jesus. Wenn du nicht mehr weiter willst, schau auf Jesus. So einfach. Schau auf Jesus. Wir werden vor der Kraft Gottes gehalten. Das ist ganz auch wichtig. So wie es die Schwerkraft gibt. Diese Gravitationskräfte, die den Kosmos zusammenhalten. Das ganze Universum. Diese Kräfte, die das Universum halten, halten mein und dein Leben. Ist das nicht großartig? Brauchst du denn nicht die Schlaumeier? Jetzt sind die doch zu dem Saturn geflogen. Und da ist jetzt der Amerikaner oder der Europäer, glaube ich, auch dabei. Die sind zu den Saturn und Titan, Saturn, Mond, dem Titan hingeflogen. Und die Fotografen haben Bilder gemacht, oder die Geräte haben Bilder gemacht, und diese Bilder wurden zurückgefunkt. Die haben geglaubt, die Erde hätte die gleiche Entstehungsgeschichte und so weiter. Und die können etwas von der alten Entstehungsgeschichte, etwas, die Evolutionslehre belegen. Die Wissenschaftler sind schockiert und die sagen, wir sehen Bilder, was kein Auge gesehen hat, sehen wir dort oben. Die leben in ganz anderer Form. Und nicht so, wie sie sich auf diese Erde vorstellen oder wie es vielleicht vor Jahrmillionen gewesen ist, was die Evolutionstheorie sagt, total anders. Und die haben jetzt Angst, diese Bilder auszuwerten, was da rauskommt. Und das sind die Menschen, die stellen mit ihrer Fantasie so sich so und so vor. Und dann kommen sie dorthin schon nur zu einer dieser Planeten der Erde. Sind sie verblüfft. Plötzlich die Kameras bringen Dinge zustande. Ich habe diese Bilder, jetzt ist erst gestern in der Presse gesetzt worden. Und die trauen sich, die Dinge nicht zu veröffentlichen. Die wissen nicht, was dabei rauskommt. Weil die Kameras Dinge darstellen, was man vorher gar nicht gesehen hat. Auf dem Titan. Warte mal, wenn sie noch näher kommen und noch mehr die Bilder, noch mehr Fotos zur Erde funken. So, ich sag euch eines, diese Hoffnung, die wir haben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieb haben. Ist das nicht herrlich? Oh, lass doch die reden. Lass doch die schreiben. Lass doch die sagen. Lass doch die denken, was sie wollen. Lass doch die schwätzen, so viel sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Hoffnung. Und wenn du einem Menschen diese lebendige Hoffnung nimmst, kannst du ihn gleich eingraben. Das ist, was uns am Leben hält. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Die Hoffnung auf ein herrliches Leben, auf ein starkes Leben. Die Kraft, die das Universum hält, hält mein Leben. Die Hand, die die Meere schöpft oder die Meere hält, diese Kraft hält mein Leben. Petrus weiter, deshalb seid voller Freude, auch Kapitel 1, Vers 6 und 7. Deshalb seid auch ihr jetzt voll Freude, wenn ihr nur kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Vertrauen auf Gott sich bewähren kann. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Vertrauen, das viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn es jetzt sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit zeigt. Für deine Prüfungen haben einen Grund, damit es Echtheitssiegel bekommt, damit es TÜV bekommt, damit du losgelassen werden kannst. Deshalb, du wirst geprüft, ob dein Glaube echt ist. Weißt du so, wer möchte in den Himmel kommen? Freilich wollen Lass doch deine Hand runter, ich habe doch dich nicht gefragt. Siehst du es? Die will ganz schnell in den Himmel kommen. Aber bist du bereit, auch die Rechnung zu bezahlen? Das kostet was, um in den Himmel zu kommen. Hat seinen Preis. Gott vertrauen. Wir werden getestet. Ist das echt? Glauben kann jeder. Ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wie oft wird das runtergeleiert in den Kirchen hin und her. Aber glaubst du mit dem Herzen? Glaubst du es wirklich, wenn es darauf ankommt? Was machst du, wenn du krank wirst? Herr Doktor, ich bin im Sterben, bitte kommen Sie ganz schnell. Was machst du, wenn du Schwierigkeiten hast? Dann rennst irgendwo hin, verzweifelst, dann gehst von einer Gemeinde zur anderen, von einem Pastor zum anderen, von einem Ältesten zum anderen, dann melkst du jede Kuh, die du melken kannst. Selbst den Ochsen würdest du noch melken. In deiner Verzweiflung. Nein, aber das ist der Mensch. Klammert sich an jedem Strohhalm. Was machst du? Der die lebendige Hoffnung hat, der aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Was heißt, er rebelliert nicht gegen Gott? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Der ist gelassen. Der sagt, komm. Die können mir jetzt für 5 Minuten meine Frau mir nehmen, meine Kinder mir nehmen, für 5 Minuten mein Geschäft nehmen, für 5 Minuten meine Gesundheit nehmen, oder für 5 Jahre, ist egal. Aber die können mein Leben mir nicht nehmen. Mein Leben ist in der Hand Gottes. Und die Bibel sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Die Menschen, die können 1000 Atombomben zünden und die können die Erde doch nicht zerstören. Können es nicht. Die Erde hat schon ganz andere Katastrophen überlebt als die. Die existiert immer noch. Die können das nicht. Die können die Erde nicht aus dem Gleichgewicht bringen, weil eine starke Kraft der Gravitation, eine starke Kraft Gottes diese Welt zusammenhält. Und genauso mein Leben, Halleluja, ist in der starken, mächtigen Hand Gottes. Die Bank kann dich ruinieren. Die Welt kann dich ruinieren, aber was soll's? Du lebst ungeniert, wenn dein Ruf mal ruiniert ist. Du lebst ungeniert. Dann kannst du jetzt richtig frei werden. Die meisten Menschen sind nicht frei, weil die denken, was denkt meine Schwiegermutter? Weil die zu viel an die Schwiegermutter denken oder die Oma. Oder die tun den Willen Gottes nicht, weil sie immer noch denken, was machen die und so weiter, weil sie viel zu viel denken. Wenn du aufhören würdest zu denken und mehr glauben würdest, würdest du viel mehr erleben. Was denken die? Hoffnung, diese lebendige Hoffnung. Jede Prüfung, deshalb diese ganzen Proben auf Echtheit. Ob du echt bist. Es gibt so viel Falschgeld, auch christliches, auf dem christlichen Sektor. Und deshalb, es geht um deine Prüfung. Gott belohnt uns, nachdem wir die Prüfung bestanden haben, mit Ehre und Herrlichkeit. Das ist meine Hoffnung. Er belohnt uns. Hier werden wir gedemütigt, dort werden wir erhöht. Hier werden wir verspottet, dort werden wir gelobt. Hier werden wir beschmutzt, dort werden wir poliert. Und zwar auf Hochglanz. Hier wird es uns genommen. Und je mehr sie dir hier nehmen, desto mehr bekommst du drüben. Verstehst du das? Das ist ein Geheimnis. Das ist mystisch. Für manche zu hoch. Da musst du noch in die Schule gehen und lesen und schreiben lernen. Zu hoch. Hier wird's genommen. Und je mehr hier genommen wird, desto mehr kriege ich dort. Deshalb, du kannst gar nicht genug hergeben. Je mehr du hier hergibst, desto mehr kriegst. Und unser ganzes Leben, das ist das ganze Geheimnis unseres Lebens, ist loslassen. Kindheit loslassen, Jugend loslassen, Leben loslassen, Gesundheit loslassen, Geld loslassen, Kleider loslassen. Die Kleider, die du vor 20, 30, 40 Jahren getragen hast, die passen dir nicht mehr. Die Kleider passen, bei manchen passen die Kleider nicht mehr, wo sie gestern getragen haben. Die sind ausgewachsen. Was willst du, verstehst? Wir müssen loslassen. Und alles ist ein Loslassen. Am Schluss stehst du allein und nackt und hast gar nichts mehr. Und das, was du im Herzen hast, das ist, was bleibt. Was du losgelassen hast. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst es zu gegebener Zeit wiederbekommen. Das, was du fürs Reich Gottes tust, für arme Menschen tust, für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, nicht Schmarotzer, die wirklich Hilfe brauchen. Wenn du für Menschen tust, dich in Menschen investierst, Menschen förderst, Menschen zu etwas verhilfst, Menschen zu etwas ermutigst, Menschen irgendwie dienst in irgendeiner Art und Weise und einfach mal für 5 Minuten glücklich machst, das zahlt sich in der Ewigkeit aus. Das zahlt sich in der Ewigkeit aus. Du hast investiert in die himmlische Bank. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Ist ganz arg wichtig. Und das Loslassen. Loslassen von deiner Zeit, loslassen von deiner Kraft, loslassen von deinen Fähigkeiten. Einfach mal ein Stück loslassen. Das ist das ganze Geheimnis. Du wirst geprüft. ob du das kannst. Und wenn es als echt sich erweist, habe ich gelesen im Petrusbrief, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich seine Herrlichkeit zeigt. Er wird euch belohnen. Jede Prüfung, die über mein und dein Leben geht, ist das neue Leben, das ist die Wiedergeburt. Das andere vergessen wir. Das andere ist normal, das macht jeder, ob du Christ bist oder nicht, selbst der Teufel. Macht es durch, verstehst du, das alte Leben, das interessiert mich nicht. Aber ich meine, das neue Leben ist aus Gott, dieses wiedergeborene Leben, das geschenkte Leben, das von Gott gewirkte Leben, wenn sich das als echt erweist, deshalb musst du diese Prüfung erfahren, damit es Echtheit rauskommt. Jede Prüfung reinigt uns und qualifiziert uns. Jede Prüfung vervollkommt uns ein Stück weit. Jede Prüfung zeichnet uns aus. Guck mal an, schon wieder ein Etikett. Und plötzlich bist du lauter Diplomas und lauter Orden und lauter Auszeichnungen verklebt. Das ist doch ein schönes Zeichen. Mit jeder Prüfung weißt du selber mehr über dich selbst. Bei jeder Prüfung gibst du ein Stück von dir selbst weg. Das ist die Hoffnung. Ich gebe etwas von mir weg, damit ich eine Auszeichnung bekomme. Für eine Auszeichnung. Auf die verschiedensten Proben werden wir gestellt. Und das geschieht nur, damit euer Vertrauen auf Gott sich bewähren kann. Damit sich dein Vertrauen auf Gott bewähren kann. Es geht um dein Vertrauen. Deshalb werden wir in Grenzsituationen geführt. Wir werden in Frage gestellt. Und manchmal denke ich, oh Gott, was machst du aus mir noch? Da kriegst du keine Luft mehr. Aber Gott will sehen deine Echtheit. 1. Petrus 1 noch. Wenn wir weiterlesen, ihr seid doch neue Menschen geworden, zum zweiten Mal geboren, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und bleibt für immer. Die erste Schöpfung kam durch das Wort Gottes zustande. Es werde Licht, das waren die ersten Worte. Aber auch die zweite Schöpfung geschieht, dieses zweite neue Leben geschieht durch das Wort Gottes. Gott spricht zu uns und du wirst übernatürlich wiedergeboren. Du empfängst neues Leben. Gott spricht zu dir. Und wenn Gott zu dir heute Abend spricht, dann fang an zu glauben. Fange ganz neu von vorne an. Und sag, ja Herr, ich bin bereit. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, ich glaube. Herr, und ich halte mich jetzt an dir, Jesus. Ich will dich sehen. Heute, diese Woche bin ich bei Jesus. Jesus, ich will dich erleben. Jesus, ich will dich kennen. Und je mehr ich dich kenne, desto mutiger bin ich, desto kühner bin ich, desto mehr Hoffnung habe ich. Wir hoffen. Weißt du, du musst aufhören, auf einen irdischen Jesus zu hoffen, wie die alten Israeliten damals. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Vergiss Israel, die mauern sich zu. Die mauern sich zu, die bauen sich eines Tages ein. Wir werden noch Israel überdachen, ganz Palästina überdachen am Schluss. Nicht nur eine Mauer ziehen. Vergiss das alles. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Was sagt Jesus? Euch gebührt nicht Tag und Stunde zu erfahren, sondern ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Sollt Kraft empfangen. Da fängt das Leben, diese Hoffnung, dass wir Kraft bekommen, dass wir lebendig werden, dass wir etwas tun, dass wir etwas zustande bringen. Gelebte Hoffnung. Und mit diesem Stichwort höre ich auf. Gelebte Hoffnung. Diese gelebte Hoffnung, wir fangen diese Hoffnung auszuleben, umzusetzen, zu verwirklichen. Und zwar mit Jesus. Wir fangen an, das zu tun, was Jesus auch getan hat. So zu handeln, wie Jesus auch gehandelt hat. Wir leben diese Hoffnung aus. Wir leben ein Leben anderer Art. Gott ist unsere Hoffnung. Er macht aus uns etwas. Gelebte Hoffnung. Wir machen etwas für Gott daraus. Und so weiter. Und der Herr macht uns zu Menschenfischern, macht uns zu Königen, macht uns zu Priestern, er macht aus uns Gefäße zu seiner Ehre, nachdem wir uns bewährt haben. Und die Bewährung ist, bleibst du oder bleibst du nicht? Sagst du Gott ab oder sagst du Gott nicht ab? Das ist diese Bewährungsprobe. Bleibst du Gott treu? Auch wenn er jetzt deine Gebete nicht erhört. Wenn er dir jetzt nicht hilft. Wenn jetzt er dich nicht heilt. Wenn er dir jetzt nicht wie viel war es? 2x1.000 Euro in der Schatulle zu finden, ist doch großartig. Das möchte ich auch sagen. Wo ist die Schatulle? Oder wie auch immer. Ist doch großartig, aber im Gegenteil, wenn sogar dir noch 1.000 Euro gestohlen werden, glaubst du immer noch an Gott? Vertraust du immer noch? Sagst du immer noch Halleluja? Geschwister, und das ist gelebte Hoffnung. Dennoch, egal was, wenn du hast etwas in hier in deinem Herzen, das man dir nicht nehmen kann. Sammelt euch Schätze, wo kein Dieb hinkommt, kein Räuber hinkommt, kein Rost hinkommt, keine Motte hinkommt, kein Wurm hinkommt, kein Feuer hinkommt. Sammelt euch dort Schätze, transferiert das in diese himmlische Bank. Transferiert dort, bringt es dorthin. Heute Abend, du bist dran. Mach aus deinem Leben etwas. Und du kannst es selber nicht machen. Du kannst nur eines, kannst Jesus sehen und sagt: Jesus, steck mich an. Steck mich an. Jesus, puste mich an. Steck mich an. Steck mich an. Ich will von Jesus angesteckt werden, von Gott angesteckt werden, vom Heiligen Geist angesteckt werden. Ich will radioaktiv werden. Radioaktiv, was das auch immer heißt, im positiven Sinn, nicht im negativen Sinn. Ich will strahlen. Ich will strahlen, und zwar für alle Ewigkeiten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns segnest. Lass uns aufstehen. Und lass uns von Gott jetzt segnen. Lass uns von Gott berühren heute Abend. Und du brauchst eine Berührung Gottes in deinem Leben. Du bist so weit gekommen und du hast alles versucht und alles investiert und alles probiert. Dir hilft nur eines, die Berührung Gottes. Die lebendige Hoffnung ist die Berührung Gottes. Da entsteht Hoffnung durch diese göttliche Ansteckung. Gott steckt dich an mit Göttlichkeit. Halleluja. Gott steckt dich an mit Herrlichkeit. Gott steckt dich an mit Frieden. Gott steckt dich an mit Freude. Gott steckt dich an mit Herrlichkeit und Sieg und Überwinderkraft und mit dem Heiligen Geist. Du sollst angesteckt werden heute Abend von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Moses begegnete Gott. Moses redete mit Gott und er strahlte. Als er dann zum Volk kam, dann haben sie gesagt: Moses, du musst dir ein Kopftuch anziehen und du musst dir dein Gesicht verdecken, dein Gesicht strahlt. Stephanus sah Jesus und sein Angesicht strahlte wie das Angesicht eines Engels. Heute Abend, wir sollen anfangen zu strahlen durch die Begegnung mit Gott, durch die Gemeinschaft Gottes mit Gott und durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Du bist hoffnungslos. Du bete an dem Platz, wo du bist. Jetzt mal zu Gott und Gott wird dir helfen. Wenn du hoffnungslos bist, bete zum Herrn und sag: Herr, füll mich mit Hoffnung. Mach mich voller Hoffnung. Mach mich voller Zuversicht. O Herr, ich halte mich an dir. Ich halte nicht an das, was Menschen sagen, was mein Gefühl sagt, was mein Geist sagt, was mein Verstand sagt. Ich halte mich an dem, was dein Wort sagt. Und dein Wort sagt: ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja, das ist Hoffnung. Ich lebe und ihr sollt auch leben.